So, ich möchte noch ein bisschen vertiefen, was wir jetzt zum Schluss gehört haben über den religiösen Geist und die Gefährlichkeit, was das bedeutet, den religiösen Geist hineinzulassen in unser Leben. Das will ich noch ein bisschen mehr so beschreiben vom Wort Gottes und euch zeigen, auch dann, wie gemäß der apostolischen Anweisung unsere Reaktion sein soll auf solche verführerischen Angebote. Und dann kommt noch Gelegenheit zu Fragen. Wir haben in 2. Korinther 11 uns angeschaut, die Besorgnis des Apostels, der diese schockierende und so wenig beachtete Wahrheit dort lehrt, dass wenn Menschen, Gläubige, eine Verkündigung annehmen eines anderen Jesus, und eines anderen Jesus bedeutet nicht der Jesus, den das Neue Testament beschreibt, nicht der Jesus, den Paulus gelehrt hat. Und ein anderes Evangelium, was nicht Paulus gelehrt hat, der Maßstab ist eindeutig das Evangelium des Paulus. Jede Verkündigung muss sich daran messen. Und wer das annimmt, der empfängt einen anderen Geist, den religiösen Geist, und wird zunehmend mehr selbstsicher und unempfänglich für die Wahrheit und kommt in ein schreckliches Gefängnis. Das ist eine ganz, ganz ernste Angelegenheit. Und wir sollten sicherstellen, dass in unserem Leben diese List des Teufels nicht zum Zuge kommt. Heute werden viele verschiedene Jesus verkündigt. Aber das Neue Testament hat einen Jesus. Und das ist der Richtige. Zum Beispiel hat dieser in allen Punkten das geschriebene Wort Gottes geehrt. Und er hat geglaubt, dass das geschriebene Wort Gottes eingegeben war vom Heiligen Geist. Es gibt verschiedene Zitate. Jesus sagt, Jesaja sprach im Heiligen Geist. David sagte durch den Heiligen Geist. So, da werden Psalmen zitiert, da wird Jesaja zitiert und da wird anderes zitiert und Mose wird zitiert. Und Jesus sagt, all diese Autoren haben gesprochen und geschrieben unter der Inspiration des Heiligen Geistes. So, Jesus glaubte an die Inspiration der Heiligen Schrift durch den Heiligen Geist. Wenn eine Kirche heute einen Jesus lehrt, der das nicht geglaubt hat und deswegen das für uns auch nicht mehr richtig ist und notwendig ist, ist das nicht der Jesus der Bibel. Wenn heute eine Kirche lehrt, dass Evolution einfach zu unserer Kultur gehört und normales wissenschaftliches Gedankengut ist und Kreationismus eben einfach nur irgendwie Kinderglaube ist und die Schöpfung, das kann man in keinem Falle wörtlich nehmen, dann ist da ein anderer Jesus. Denn der Jesus der Bibel glaubte an die Schöpfung. Wenn der Jesus der Bibel an die Schöpfung geglaubt hat, glaube ich auch an die Schöpfung. Egal wie viele Argumente mir die Evolutionisten auftischen, das interessiert mich alles gar nicht. Ich meine, die Argumente sind so haarsträubend und so löcherig. Und man braucht so viel mehr Glauben, um zu glauben, dass die Evolution stattgefunden hat, als das, was die Bibel sagt. Ja? Wenn da ein allmächtiger Gott ist, ja, wo ist das Problem, dass er sagt, pst, Licht sei, Galaxien entsteht und es passiert alles. Aber durch beliebig viel Zeit und beliebig viele Zufallskombinationen, etwas so Kompliziertes wie das Leben hervorzubringen, einfach durch Zufall. Es ist alleine schon vom mathematisch informationstechnischen ein völliger Irrsinn, das zu glauben. Kein gesunder Informatiker würde solchen Schrott glauben. Keiner. Weil durch Zeit plus Zufall entsteht niemals sinnvolle Informatik. Das ist Information, das gibt's überhaupt nicht. Das ist ein Irrglaube. Jeder Wissenschaftler versteht das sofort. Und wenn eine Kirche sich gegen Evolution stellt, sich gegen Schöpfungsglauben stellt, nur um nicht die Häme der Journalisten und der Politiker abzukriegen, dann verrät sie die Bibel. Sie verrät das Evangelium. wenn wir nicht mehr an Jesus glauben, der sagte, am Anfang schuf Gott Mann und Frau. Und Ehe bedeutet Mann und Frau zusammen, nicht Mann und Frau, sondern Mann und Frau. Dann verrät man Jesus, man verkündet einen anderen Jesus. Und einer der führenden evangelischen Theologen unserer Zeit, er lehrt, das habe ich schriftlich, er lehrt, Jesus würde heute Homosexuelle trauen. Das ist nicht der Jesus der Bibel. So, dieser Mann redet von Jesus, aber nicht von meinem Jesus. Mein Jesus hat seine Meinung über Sünde nicht geändert. Verstehst du? Er ist immer noch der gleiche. Lasst euch nicht ablenken, was immer da draußen ist. Das ist viel wichtiger, was hier vor mir kommt. Ein anderer Jesus. Ein anderes Evangelium. Bei den Galatern lesen wir, das war genau ihr Problem. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch verkündigt haben, oder? Er sei verflucht. So, Paulus hat ja klar gemacht, ein für alle Mal, ich habe den Maßstab gegeben für immer und jeder Prediger muss seinen Dienst daran messen. Und wer ein anderes Evangelium lehrt als das, was Paulus gelehrt hat, der sei verflucht. Es ist so einfach. Wir müssen nur das Evangelium von Paulus studieren und das ist das Evangelium der Gnade. Jesus ist für meine Sünde gestorben und auferstanden und ich empfange neues Leben und dieses neue Leben befähige mich jetzt, in die Ordnung Gottes hineinzukommen und Christus ähnlich zu werden und die Sünde zu überwinden. Das ist das Evangelium in Kurzform. Und dieser Jesus wird wiederkommen und er wird eines Tages von Jerusalem auf diesem Planeten regieren. Und dann wird eine neue Phase der Menschheit eingeleitet sein und eine Ordnung und eine Harmonie und ein Frieden und ein Wohlergehen und ein sozialer Friede wird kommen, den es niemals zuvor gegeben hat. Das ist das Evangelium. Jesus kommt wieder und er wird regieren. Und diese Galater sind ein Beispiel in der Schrift für das, was Paulus, wovor Paulus in 2. Korinther 11 warnt. Sie haben ein anderes Evangelium angenommen. Und was waren die Folgen? Sie waren total verwirrt. Er sagt, ihr seid von Christus abgetrennt. Kinder Gottes, Christen, sind von Christus abgetrennt. Er redet nicht von, dass sie verloren gehen, sondern er redet davon, sie sind nicht mehr in einer lebendigen Beziehung mit Christus. Und das Leben der Kraft und der Ermutigung und der Hoffnung und des Sieges fließt nicht mehr durch sie. Es erreicht sie gar nicht mehr. Und sie müssen sich abmühen in eigener Kraft. Und darum ist so viel Niederlage da. Sie sind abgetrennt von Christus. Weil sie ein falsches Evangelium angenommen haben, weil sie nach ihren eigenen Maßstäben versuchen, jetzt gerecht zu werden. Und sie haben nicht mehr diese lebendige Verbindung mit Christus. Und in Galater 3 sagt es Paulus ganz klar, wer hat euch bezaubert, bewitched? Dieses Wort vom Griechischen sagt nichts anderes, als unter einen Zauber dämonischen Einfluss zu bringen. Nichts anderes. Es gibt Zauberei in der christlichen Gemeinschaft. Und das ist keine Kleinigkeit. Und wenn du die Folgen siehst, wie schrecklich die sind, dann und du hast noch deine Sinne beieinander, dann sagst du, ich will nicht, dass das passiert in meinem Leben. Ich will nicht unter Zauberei kommen, ich will nicht unter Verblendung kommen, sondern ich will den Herrn erkennen und in geraden Wegen wandeln. Ein anderes Evangelium. Und die Bibel sagt ganz, ganz klar, wenn ein anderes Evangelium verkündigt wird, wenn Leute abweichen vom Standard der apostolischen Lehre, dann sitzen wir da nicht oder stehen da Achselzucken und sagen, na ja, das ist halt ihre Erkenntnis, die ist sicher auch wertvoll. Nirgendwo siehst du, dass die Apostel zu einem falschen Frieden aufrufen. Nirgendwo siehst du, dass die Apostel sagen, das ist schon in Ordnung so, lass die mal ruhig machen. Sondern da steht etwas ganz anderes. Einen ketzerischen Menschen nach zweimaliger Ermahnung, Titus 3, weise ab. Einen ketzerischen Menschen weise ab. Oder Erste Timotheus 6, Vers 3. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien, Menschen, die in der Gesinnung verdorben sind und der Wahrheit beraubt sind. Hier erlaubt sich Paulus unter der Führung des Heiligen Geistes, den Glauben von Menschen, die etwas anderes lehren, als was die gesunde Lehre Christi ist, zu beurteilen. Wir werden heute erzogen, wir dürfen nicht urteilen. Um der Liebe willen, wir dürfen nicht richten. Wir dürfen uns nicht anmaßen, etwas über den Glauben der anderen zu sagen. Die meinen das auch gut, bei denen steht auch Jesus im Mittelpunkt. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Da gibt es klare Kriterien. Paulus sagt, das sind Menschen, die geben vor, an Titus sagt das, Menschen, da sind Menschen, die geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Überall findest du, dass die geistlichen Leiter, die Apostel, sehr klare Leitlinien aufstellen und sagen, das ist der gesunde Glaube und wer davon abweicht, ist in einen Bereich hineingekommen, der hochgradig gefährlich ist und wir wollen nichts damit zu tun haben. Und weil wir nicht den Herrn wirklich kennen, und da ist die Verbindung zu, was wir gestern hatten, weil wir nicht wissen, was die Liebe Gottes ist, wird uns eine Liebe verkündigt und wir bejahen die und akzeptieren die, die nicht die Liebe Gottes ist. Einer der größten Felder, wo der Betrug und die Verführung stattfindet, ist, dass uns eine falsche Liebe gepredigt wird. Eine falsche Liebe. Die Liebe Gottes geht immer einher mit Wahrheit. Immer. Wenn da eine Liebe ist, die die Wahrheit hinten runterfallen lässt oder unter den Teppich kehrt und missachtet und verbiegt, ist es niemals die Liebe Gottes. Niemals. Und wenn wir eine Verkündigung akzeptieren von einer falschen Liebe, die eigentlich nichts anderes ist als der humanistische Geist, der sagt, wir müssen tolerant sein und wir müssen das alles stehen lassen und wir dürfen nicht ausgrenzen und wir dürfen nicht diskriminieren und wir dürfen irgendwie nicht verurteilen. Das klingt alles so wunderbar, das klingt alles so nach Frieden und alles ist gut. Aber was passiert mit dieser Art von Liebe? Dinge werden zusammengebracht, die nicht zusammengehören. Das ist das Gefährliche. Dinge werden zusammengebracht, die nicht zusammengehören. Und das wahre Evangelium trennt Dinge, die nicht zusammengehören. Wie wir vorhin gehört haben, trennt Seele und Geist. Der Geist darf nicht unter der Dominanz der Seele sein, sondern die Seele muss sich dem Geist unterordnen. Und das Evangelium trennt Lüge und Wahrheit, Stolz und Demut, Reinheit und Unreinheit. Es trennt diese Dinge. Es bringt das nie zusammen, niemals. 2. Korinther 6, die ganze Passage, redet davon, von diesem Gegensatz, Licht, Finsternis. Ja, der Tempel Gottes und die Götzen, was hat das miteinander zu tun? 0, nichts hat das miteinander zu tun. Und diese Passage in 2. Korinther 6, das könnt ihr euch zu Hause in Ruhe anschauen. Sie beginnt damit, dass wir ermahnt werden, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Man kann Kind Gottes sein und für Gnade muss man nicht arbeiten, Gnade muss man nicht verdienen, aber nachdem man die Gnade empfangen hat, kann man sich so benehmen, dass die Gnade ihr Werk nicht tun kann. Und es ist genauso, als hätten wir sie nicht empfangen. Und davor warnt Paulus. Er sagt, passt auf, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Und dann spricht er von seinem eigenen Vorbild, von seinem Dienst. Und danach wendet er dann das an auf die Situation der Korinther. Geht nicht unter fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Welche Verbindung, ab Vers 14, haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Und immer natürlich die Antwort ist, null Übereinstimmung. Keine Übereinstimmung. Es gibt keinerlei Übereinstimmungen. Es gibt nichts Gemeinsames. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich meine, kann man es noch klarer ausdrücken? Wir haben nichts mit Dingen zu tun, die nicht vom Herrn kommen. Natürlich, wir können mit einem ungläubigen Nachbarn ein Grillwürstchen essen. Natürlich, gar kein Problem. Das ist nicht die Frage. Aber wenn er sagt, ja, ich bin auch gläubig und gehe da in diese Freimaurerloge, sagen wir, ach, ist ja interessant, ich bin auch gläubig, schön. Sondern sagen wir, der Gott, dem ich diene, der hasst Freimaurertum. Wissen Sie das? Oder der Gott, dem ich diene, dem ist Marienanbetung ein Gräuel. Ein Gräuel. Wir sind gerufen, klare Konturen zu ziehen und in keiner Weise diejenigen zu bestätigen, die das Wort Gottes mit Füßen treten. In keiner Weise. Und weil wir über Jahre eine seelische Verkündigung hatten über eine Liebe, die nicht die Liebe Gottes ist. Und weil wir über Jahre eine Verkündigung hatten, die gewarnt hat, man darf nicht kritisieren, man darf nicht richten. Das Volk Gottes in weiten Teilen, ich rede jetzt vom pfingstlich-charismatischen Anteil, ist so entmündigt und so orientierungslos, dass jetzt die größten Ungeheuerlichkeiten im Namen der Liebe und im Namen des Friedens und im Namen einer Einheit vorgesetzt werden. Die sind so haarsträubend, die sind so unglaublich. Wenn vor 20 Jahren jemand das prophezeit hätte, dass das einmal kommen würde, dass unsere besten evangelikalen und pfingstlich-charismatischen Leiter sich heute eins machen mit Götzendienern, wenn das einer vor 20 Jahren prophezeit hätte, wir hätten den alle als falschen Prophet gesteinigt, hätten gesagt, niemals kann das passieren. Das sind doch Männer, die predigen die Bibel. Das sind Männer, die kennen das Wort Gottes. Niemals würden sie so etwas tun. Und genau das passiert jetzt in unserem Land. Genau das geschieht. Und das ist eine Tragik. Und das zeigt mir, wie weit die Zeit fortgeschritten ist und wie der antichristliche Geist der Verführung hineinbricht in das Volk Gottes. Und viele haben keine Grundlage, auf der sie urteilen können und sagen können, das werde ich niemals akzeptieren. Macht mit mir, was ihr wollt, aber das werde ich niemals euch abkaufen, niemals. Und nennt mich Rebellen, nennt mich sonst irgendetwas. Ich ehre euch, aber das, was ihr da tut, kommt geradewegs aus der Hölle und ich werde es niemals akzeptieren, niemals. Und viele haben keine Orientierung, weil sie völlig durcheinander sind. Und weil sie den Herrn nicht kennen und weil sie nicht wissen, wie geht Gott mit Götzendienern um? Wie geht Gott mit Götzendienst um? Was ist die Meinung Gottes über eine Verkündigung, die Gläubige dazu aufruft, ihr Leben einem Geist namens Maria zu widmen und zu weihen? Was sagt unser Herr darüber? Sagt, oh wunderbar, wenigstens sind sie gläubig, wenigstens erfahren sie ein bisschen Belebung in ihrem Glauben und kommen vielleicht öfter dann zur heiligen Messe oder so etwas. Der Gott der Bibel ist ein eifersüchtiger Gott. Und er will nicht, dass wir irgendeinen anderen Namen anrufen. Es ist strengstens verboten, in der gesamten Bibel irgendeinen anderen Namen wegen Hilfe, Rettung, Bewahrung, Schutz oder Heilung oder sonst einen Segen anzurufen. Es ist strengstens verboten. Der einzige Name, den wir anrufen dürfen, ist der Name Jesu. Und wenn irgendjemand lehrt, dass ein Geist namens Maria angerufen werden soll, der ist ein Verführer. Und wenn er Papst Benedikt heißt, dann ist es auch egal. Und wenn er der Papst der Vorige heißt, ist das auch egal, ihr Lieben. Unser Maßstab ist die Schrift. Unsere Aussagen müssen daran geprüft werden und die Aussagen der anderen. Niemand stellt sich über das Wort. Niemand hat das Recht, diesem Wort zu widersprechen. Und wenn jemand diesem Wort widerspricht und wir wollen Jesus treu sein, wie Gemeinde von Philadelphia, du hast meinen Namen, hast Treue erwiesen, hast meinen Namen bewahrt, hast mein Wort behalten, meinen Namen geehrt, mein Wort behalten, dann werden wir dieser Person widersprechen und sagen, no way. Das ist nicht das Wort Gottes. Das ist eine Lüge. Und alle, die das hören, werden unter einen Fluch kommen, die es annehmen. Alle, die das hören. Und es ist eine nicht zu begreifende Lähmung und falsche Unterwerfung von sehr, sehr vielen Pastoren und geistlichen Leitern in unserem Land. Ich bin in einem Pastorentreffen gewesen. Und da sah gerade so diese Halleluja, wir sind Papst, diese Welle, ja. Und alle waren euphorisch und ja, und das wird jetzt vorwärts gehen und die Einheit und alles. Und ich sagte nur eine kleine Bemerkung über den Götzendienst der katholischen Kirche. Und meine Brüder fingen auf einmal an, auf mir rumzuhacken. Und das darfst du nicht sagen, das ist vielleicht für dich so, aber das sehen die ganz anders und das darf man nicht so beurteilen. Aus allen Ecken auf einmal. Ich dachte, hallo, sind das alles bezahlte Agenten Roms oder was ist hier los? Und du lachst vielleicht. Inzwischen habe ich mitbekommen, dass es bezahlte Agenten Roms gibt. Ich bin in einer Gruppe gewesen, ich sage nicht, wo das gewesen ist. Das war so ein übergemeindlicher Hauskreis. Die kreisten schon seit 10 Jahren und einige wollten Gemeinde werden und andere nicht. Und bin hingegangen und habe erstmal Grundlagen vom Wort gelegt. Als Folge davon sind 5 Leute ausgetreten aus der katholischen Kirche. Halleluja, sage ich da. Und dann kam ein Brief von einem Mann, der diese betreut. Und er war ganz böse darüber, dass jetzt aufgrund unseres Einflusses Leute aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, weil Leute ausgetreten sind, wurde er von der Gehaltsliste des Vatikan gestrichen. Er kriegte jeden Monat 5.000 Euro, um diese Leute loyal zu halten zur Kirche und von jedem Gedanken an Gemeindegründung abzuhalten, sag ich mal. Und seitdem frage ich mich, wer ist eigentlich noch alles bezahlt? Ich frage mich das allen Ernstes. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nur einen gibt, halte ich für sehr gering. Warum ist da kein Protest, ihr Lieben? Da wird die Jugend der Welt eingeladen nach Köln zu dem Weltjugendtag, katholischen Weltjugendtag, und der Papst erdreist sich zu sagen, jeder, der da hinkommt und an diesem Festival teilnimmt, hat vollständige, komplette Sündenvergebung. Warum steht niemand auf und sagt, das ist Gotteslästerung? Gott alleine vergibt Sünde und Gott vergibt Sünde nur auf einer Grundlage. Und das ist Sündebekenntnis und Glaube an den stellvertretenden Sühnetod Christi. Das ist die einzige Grundlage, auf der Gott Vergebung gewährt. Und nicht, weil Menschen sich auf den Weg machen, eine Pilgerreise machen und nehmen an irgendeinem Jugendfestival teil. Das ist doch Volksverführung. Und ich staune, dass da keiner aufsteht und sagt, das ist, was Gott sagt und das ist nicht Gott. Sondern es ist eine religiöse Verführung. Ich staune über diese Angepasstheit, über diese leise Treterei. Ich habe mit einem Mann Gottes gesprochen. Er machte Werbung gegenüber anderen Leitern für diese Einheitskonferenz, die ihr hier voriges Jahr hattet. Wisst ihr, ja? 8000 Leute sind gekommen. Alle Bewegungen sind vom Heiligen Geist. So schrieben sie auf ihrem Flyer. Und zum Leitungsteam gehörte Focolare, St. Egidio und Schönstatt. Weißt du, was Schönstatt ist? Schon mal dich damit beschäftigt? Leute, geht ins Internet, macht euch kundig. Schönstatt ist eine katholische Erneuerungsbewegung und die lehrt, der Glaube wird erneuert, wenn wir unser Leben komplett Maria übergeben. Deutlicher und krasser kann man nicht zum Götzendienst einladen. Niemand darf sein Leben einem anderen geben außer Jesus. Alles andere ist Götzendienst. St. Egidio macht Gebetsabende mit Hindus und Moslems zusammen. Focolare hat das Ziel, alle Religionen der Welt miteinander zu vereinen. Du kannst dort lesen auf der Website, alle Menschen sind Kinder Gottes. Die Liebe Gottes grenzt niemanden aus. Das sind gefährliche Lügen. Das sind gefährliche Lügen. Und mit diesen Leuten schließen die führenden Leiter, viele führende evangelikal, pfingstlich charismatische Leiter, ein Liebesbündnis. Ich sage, bitte erkläre mir das. Bitte erkläre mir das. Du weißt, Schönstatt, was die vertreten, wofür die stehen. Ja, sagt er, weiß ich. Wir machen Seelsorgedienst. Wir haben viele Katholiken freigebetet von dem Mariengeist, die durch Rosenkranz und Mariengebete ihr Leben Maria geweiht haben. Und wir mussten diesen Geist aus ihnen austreiben und sie freisetzen. Er sagt, ich weiß, was da ist. Ich sage, wunderbar. Dann wirst du ja in Stuttgart die Fahne hochziehen für die Wahrheit und wirst dort in Gegenwart dieser Hochwürden, Kardinal Kaspar, der extra für ökumenische Angelegenheiten abgestellt ist, und all die anderen Hochwürden dort, dann wirst du ja in Gegenwart dieser Hochwürden vertreten, was der Jesus der Bibel sagt, und wirst verfluchen, was er verflucht. Schaut er mich entsetzt an. Und sagt, natürlich dürfen wir nicht von Anfang an betonen, was uns trennt. Sonst werden wir uns ja nie mit ihnen versöhnen. Ich sage, du möchtest dich mit Leuten versöhnen, die Christus ins Angesicht spucken. Habe ich dich richtig verstanden? Du möchtest dich mit Menschen versöhnen. Du möchtest vor allen Christen dich hinstellen und sagen, was die glauben, ist genauso wertvoll wie das, was ich glaube. Das ist genauso richtig. Ich sage, das möchtest du tun. Das war dann das Ende unserer Diskussion. Und nachher hat er sich bei anderen über mich beschwert. Mit dem Henkel kann man ja nicht reden. Der argumentiert ja immer mit der Bibel. Einerseits ein Kompliment, Dankeschön, darüber freue ich mich sehr. Auf der anderen Seite ein Armutszeugnis für einen Mann Gottes, der ein Vater des Landes sein will. Der sagt, ich habe den Heiligen Geist, ich glaube an die Bibel als das Wort Gottes. Er wirft mir vor, ich argumentiere ja immer nur mit der Bibel. Ihr Lieben, dieser Prozess der Verführung, des Verführtseins und andere zu verführen, ist so viel weiter fortgeschritten, als viele an der Basis sich das vorstellen. Und wir müssen uns kundig machen, was da gelehrt wird, was die da glauben, was die für ein Verständnis von Einheit haben. Es wird sehr viel von Liebe geredet, sehr viel von Frieden geredet, sehr viel von Einheit geredet. Oh ja, wir sollen alle eins sein, damit endlich das Evangelium in Vollmacht verkündigt wird. Wie klingt das wunderbar? Aber Einheit, um die Jesus gebetet hat, in Johannes 17, ist die Einheit der wiedergeborenen Kinder Gottes. Es ist nicht eine Einheit der Kirchen. In einer großen Leiterkonferenz habe ich mit eigenen Ohren gehört, wir dürfen nicht vergessen, auch die evangelische Kirche ist Teil des Leibes Christi. Wenn du ein bisschen denkst wie Paulus, dann bist du empört über diesen Satz. Keine Kirche ist Teil des Leibes Christi. Zum Leib Christi gehören nur Menschen, die von Neuem geboren sind. Kein Baptistenbund, kein BFP, kein charismatisches Netzwerk, niemand. Keine Struktur gehört zum Leib Christi, sondern Menschen. Und nur Menschen, die alle durch den Heiligen Geist von Neuem geboren sind. Keine Kirche. Und schon gar nicht eine evangelische Kirche, die in so gotteslästerlicher Weise das Wort Gottes mit Füßen tritt wie die evangelische Kirche und sich einen Dreck schert um das, was die Bibel wirklich sagt. Das ist Anmaßung und das ist Gotteslästerung. Einheit, um die Jesus gebetet hat, ist, wir sollen alle eins sein, wie Jesus mit dem Vater eins ist. So, was ist das für eine Einheit? Das ist eine Einheit auf der Ebene der Hingabe zum Vater. Ich soll mit dem Vater so eins sein, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Und auf dieser Grundlage werde ich auch mit meinem Bruder eins sein. Auf dieser Grundlage werde ich mit meinem Bruder eins sein. Wenn er diese Einheit sucht mit dem Vater, so wie Jesus mit dem Vater das hatte, das heißt nicht mein Wille, sondern dein Wille, ich lebe für dich, für deine Ehre, dann sind wir eins. Dafür brauchen wir keine Konferenz, dafür brauchen wir keine Versöhnung, dafür brauchen wir keine Papiere, dafür brauchen wir keine Erklärungen. Wir treffen uns, wir reden ein paar Sätze und wir merken sofort, da ist die gleiche Wellenlänge da. Das ist, was wir alle schon erlebt haben. Und wir kommen noch nicht mal nach Stunden drauf zu fragen, hey, zu welchem Verein gehörst du überhaupt? Das interessiert uns alles überhaupt nicht. Wir spüren den Geist und wir sind eines Geistes mit diesen Leuten. Vielleicht haben sie in Bezug auf den Zeitpunkt der Entrückung oder irgendwelche anderen Dinge andere Ideen, das ist nicht der Punkt. Aber sie haben nicht verschiedene Ideen darüber, wer ist Christus? Und wie viele Wege neben Christus gibt es noch, um in den Himmel zu kommen? Diese Grundlagen. Wer ist der Herr und was heißt es, ihm nachzufolgen? Und welchen Platz hat die Wahrheit? Das ist die Grundlage, auf der das gesamte gemeinschaftliche Leben sich ereignet. Und wenn heute unsere Leiter sich hinstellen, Hand in Hand, Arm in Arm, mit Leuten, die alles andere vertreten, außer das Evangelium des Paulus, dann werden hier Massen für dumm verkauft. Massen für dumm verkauft. Und es wird damit gesagt, faktisch, nicht mich von Worten, aber faktisch, die Reformatoren, die sind alle verblendet gewesen, die sind umsonst gestorben, die sind umsonst verbrannt worden. Die vielen geistlichen Leiter, die unter der blutigen Maria in England umgebracht worden sind. Weißt du, warum die umgebracht worden sind, warum die am lebendigen Leibe verbrannt worden sind? Der einzige Grund, du kannst die Akten lesen, es gibt heute Bücher darüber, da wird das erklärt, die Verhörprotokolle, die entscheidende Frage, was wollte die katholische Kirche von ihnen wissen? Das war diese Phase, wo Bloody Mary wollte England wieder unter den Papst bringen. Ja, das hat aber nur kurze Zeit gedauert und dann war fertig damit. Und der Punkt war, diese Männer Gottes, ehrwürdige, anerkannte, vorbildhafte, tugendhafte Männer Gottes. Sie sollten unterschreiben, dass bei der katholischen Messe der Wein tatsächlich in das Blut Christi verwandelt wird und das Brot tatsächlich der Leib Christi wird. Das sollten Sie unterschreiben. Die meisten von uns haben überhaupt keine Vorstellung, was für eine Tragweite diese Aussage hat. Wir denken, ja meine Güte, wenn die denken, das bisschen Brot wird jetzt der Leib Christi, dann können sie das doch denken. Aber diese Leute haben weitergedacht. Die Messe ist ein Opfer, das gebracht wird. Christus wird in jeder Messe neu geopfert. Das weiß jeder, der sich ein bisschen mit katholischen Dogmen beschäftigt hat. Und ich habe das seit letzten 2 Jahren getan. Und ich bin erstaunt. Und ich kann es nicht begreifen, wie jemand sagt, ich glaube Jesus, Jesus ist mein Herr. Aber ich habe doch freiwillig gewählt, ich bleibe unter einem Papst. Auch wenn der dieses heilige Buch, das ich liebe, mit Füßen tritt und sich anmaßt, wann immer er ex cathedra spricht, kann er sagen, was er will und es müssen alle glauben. Und wenn es diesem Buch 10-mal widerspricht, es ist gültig, was er sagt und nicht, was Christus sagt. Ich kann es nicht begreifen, wie jemand sagt, ich gehöre Jesus, auch nur 1 Minute länger unter einem solchen anmaßenden Papst bleiben kann. Ich kann es nicht begreifen. Und du musst mir das von der Bibel bitte erklären, wenn dich das betrifft. Wenn Christus dein Haupt ist, kannst du nicht gleichzeitig ein anderes Haupt haben, was sich anmaßt, über diesem Haupt zu stehen. Du kannst nicht. Oder du bist ein Heuchler oder verwirrt. Eins von beiden. Du kannst nicht. Studiere die Dogmen der katholischen Kirche. Es ist Gotteslästerung ohne Ende. Früher habe ich gedacht, ja, da gibt's ein paar Extremisten, die hat der Papst auch nicht so im Griff und die machen dieses Marienzeug. Es ist katholisches Dogma, dass Maria angerufen wird. Es ist verbindlich, das muss jeder Katholik glauben. Das kannst du in KKK nachlesen, Katechismus der katholischen Kirche. Es ist verbindliches Dogma. Das KKK ist das, was jeder Katholik glauben muss. Und wenn du sagst, Entschuldigung, ich glaube an die Bibel, ich glaube nicht an diese Dinge, dann warum bist du da drin? Du unterstützt Gotteslästerung. Das ist, was du damit tust. Und du sagst, ja, aber die armen Katholiken, wer soll denen helfen? Verkündige ihnen die Wahrheit. Sag ihm, was die Lüge von Maria ist, wer der Mariengeist ist. Sag ihm, was die Lüge des Messopfers ist. Und sehr schnell wirst du sowieso deinen Abflug dort machen. Sag nur die Wahrheit. Sag nur die Wahrheit. Ein Priester in der Schweiz hat eine Predigt gehalten über die historischen Hintergründe der Marienverehrung. Ja, du weißt, Maria, in Ephesus war die Artemis, die sie verehrt haben. Und durch Paulus und durch das, was die Christen getan haben, ist dieser Kult fast völlig ausgestorben. Ungläubige, weltliche Historiker sagen, der Diana-Kult, Artemis-Kult ist ausgestorben wegen der um sich greifenden christlichen Bevölkerung. Und dann kam Konstantin, dann wurde die Christenverfolgung beendet, dann ging es noch einen Schritt weiter, dann musste man als römischer Beamter Christ sein. Man konnte nur Beamter werden, wenn man Christ ist. Und da sind die Massen gerannt. Und es gab alle möglichen Gründe, Christ zu werden, aber nicht, weil man Christus liebt und nachfolgt. Und das ganze babylonische Zeugs ist wieder reingekommen. Das ganze Zeug ist wieder hineingekommen. Und 300 und noch was haben sie ein Konzil gemacht in Ephesus, in der Stadt, wo Diana verehrt wurde und wo Diana gestürzt wurde. Und sie haben beschlossen, wir werden von jetzt an Maria einen Platz in unserem Dogmen geben und wir werden sie verehren. Diana lässt grüßen. Und das hat dieser Mann Gottes einfach aus historischen Quellen dargelegt. Und das war zu viel und er wurde exkommuniziert. Jemand hat so schön gesagt, die wahre Natur eines religiösen Systems wird dann offenbar, wenn du sie mit der Wahrheit konfrontierst. Dann wird offenbar, wie viel Liebe da wirklich ist, wie viel Frieden und wie viel Einheit und wie viel Wertschätzung da ist. Konfrontiere sie mit der Wahrheit und dann wird offenbar, was da wirklich dahinter ist. Dann fällt die Maske. Und das Wort Gottes sagt, wir kämpfen für den Glauben. Judas 3, kämpf für den Glauben. Einige haben sich heimlich eingeschlichen und sie pervertieren die Gnade. Und wir müssen kämpfen für den Glauben. Und Menschen, die Irrlehre bringen, müssen wir abweisen. Wir müssen sie ermahnen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und sagt nicht, oh, das müssen meine Leiter tun. Das musst du in deinem Umfeld tun. Da, wo du mit Menschen zu tun hast, die sich Christen nennen, musst du sagen, wenn du zu Christus dich benennst, dann bist du verpflichtet, nach diesem Buch zu leben. Und du kannst nicht anderen Götzen dein Herz geben. Du kannst es nicht, du darfst es nicht. Du kannst nicht vermischen, was Gott geschieden haben möchte. Nach der Wiedervereinigung hat Helmut Kohl gesagt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Aber heute wächst zusammen, was nicht zusammengehört in der geistlichen Landschaft. Christus und der Teufel werden zusammengerührt in eine Geschichte. Und ein Mann Gottes berichtet von Stuttgart und wie demütig die Schönstädter sind. Wie wunderbar demütig diese Menschen sind. Wiederum dasselbe Problem, was wir neulich hatten. Wenn man Christus nicht kennt, wenn man die Demut Christi nicht kennt, dann verwechselt man bescheidenes, nettes, freundliches Auftreten mit Demut. Das Herz von Demut ist Abhängigkeit von Gott. Das hat nichts mit extrovertiert oder introvertiert zu tun, mit laut oder leise. Es hat etwas zu tun mit dem Herzen, das in völliger Abhängigkeit ist von Gott und nicht wagt, außerhalb der Ordnungen und Worte Gottes irgendwas Eigenes zu unternehmen. Das ist das Herz von Demut. Und den Schönstädtern zu bescheinigen, dass sie so besonders demütig sind, zeugt von einer grenzenlosen Verblendung. Wenn jemand sich gerufen fühlt, die Welt zu erreichen mit der Botschaft, und das kannst du nachlesen auf der Website von Schönstatt, die Welt zu erreichen mit der Botschaft, gebt euer Herz Maria. Und so kommt ihr in Harmonie mit Gott. Das ist Götzendienst. Und irgendwer in diesem Land muss anfangen, Götzendienst Götzendienst zu nennen. Und du bist hier, um diese Botschaft zu hören und zu prüfen an deiner Bibel. Und da musst du eine Entscheidung treffen. Werde ich Christus nachfolgen? So wie die Apostel sagen, dass man Christus nachfolgen soll. Oder werde ich mich anpassen? Werde ich schweigen? Werde ich Kompromisse machen? Und durch mein Schweigen den anderen zu verstehen zu geben, das ist in Ordnung. Mach nur immer schön weiter so. Weißt du, von der Kirchengeschichte her, wir werden Protestanten genannt. Warum werden wir Protestanten genannt? Weil einer angefangen hat und ganz viele haben sich angeschlossen und haben gegen die religiöse Lüge protestiert und haben gesagt, nicht mit mir, nicht mit mir. Wir dürfen es nicht tun und ihr dürft es auch nicht tun. Und um Gottes Willen, kehrt um von dieser Bosheit und dieser Täuschung und diesem Götzendienst. Und dafür haben viele Reformatoren viel, viel Verfolgung erlebt und viele haben ihr Leben lassen müssen. Und jetzt auf einmal ist das alles nicht mehr wahr. Und jetzt feiern wir Versöhnung mit denen, die überhaupt nichts verändert haben. Die Gründe, warum damals die Reformatoren protestiert haben, sind immer noch da. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Wenn heute Leute sagen, ich sprach mit Leitern und ich erzählte ein paar Dinge aus dem katholischen, verbindlichen Glaubensgut. Ach, sagte, das war doch früher. Das haben die doch im Mittelalter geglaubt. Ich sage, hast du schon mal KKK gelesen? Was ist denn das? Ich sage, entschuldige bitte, du machst Versöhnungsfeier mit Katholiken. Und du hast nicht einmal recherchiert, was die überhaupt von Amts wegen glauben müssen. Du hast überhaupt keine Ahnung. Das ist ja alles noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. So ein Dilettantismus. Jeder Geschäftsmann, der sich mit irgendeinem anderen Geschäftsmann trifft, findet heraus, wo steht der, was hat der für ein Produkt, wofür steht der, was ist seine Linie und so weiter und so weiter und macht sich sachkundig. Dafür haben wir ein Internet. Und da kriegt man die Fakten ganz schnell raus. Und dieser Mann Gottes sagt, weißt du, du lernst Menschen nicht kennen, indem du ihre Statements im Internet liest. Du musst mit ihnen Gemeinschaft haben, du musst mit ihnen beten, du musst mit ihnen Freundschaft schließen. Das Wort Gottes sagt, schließ keine Freundschaft mit denen, die Gott lästern. Und ich lerne einen Mensch sehr wohl kennen, wenn er selber sagt, was ihm das Wichtigste ist. Und er stellt das ins Internet. Wenn du eine Partei kennenlernen willst, dann liest du das Parteibuch. Wenn du eine religiöse Bewegung kennenlernen willst, dann liest du, was sie über sich selber sagen. Was sind ihre Ziele? Und dann kannst du die Bibel aufschlagen und dann vergleichst du das. Und sag mir nicht, du kannst keine Informationen aus dem Internet kriegen. Ich rede nicht von Drittinformationen, ich rede von dem, was sie selber über sich sagen. Und jeder von euch kann sich kundig machen, was ist Schönstatt, was ist Focolare, was ist St. Egidio. Jeder von euch kann das tun. Und jeder von euch kann sich fragen, wie sieht Gott diese Bewegung? Was sagt Gott darüber? Ist das der Wille Gottes, dass wir eine Einheit feiern mit Menschen, die das Wort Gottes mit Füßen treten, andere sogar unter dämonischem Fluch bringen? Ist das der Wille Gottes? Wenn Protestanten nicht mehr protestieren, dann verlieren sie die Berechtigung, den Namen Protestanten zu tragen. Und ich finde das ein wunderbarer Namen, Protestanten. Menschen haben ihr Leben gelassen für die Wahrheit. Die haben gesagt, lieber lasse ich mich verbrennen, als dass ich dieses Zeug unterschreibe. Niemals! Und da ist die Verbindung zu dem Thema von gestern. Wir müssen Jesus kennenlernen. Wir müssen ihn mehr lieben als unsere Bequemlichkeit, mehr lieben als unsere Wünsche für ein gutes Leben. Wir müssen ihn mehr lieben als unser eigenes Leben und sagen, Herr, hier bin ich. Ich stehe für dich. Ich stehe für dich. Egal, was sie mit mir machen, ich stehe für dich. Das ist die einzige Chance, Reformation, es wird jetzt viel von Reformation geredet, aber Reformation beginnt in Herzen von Menschen, die diese Hingabe vollziehen und die sagen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wort der Wahrheit, möchte ich dahin kommen, Christus mehr zu lieben als mein eigenes Leben. Wenn das passiert in den Herzen, haben wir Chance auf eine Reformation. Und Gott wird sich, egal wie schwach und unbekannt diese Menschen sind, Gott wird sich zu diesen Menschen stellen. Und eine neue Welle der Wahrheit und der Befreiung wird durchs Land gehen. Und aus dem Ganzen wird eine neue Form von Gemeinde kommen. Und die Kraft Gottes wird sich dazu stellen. Und die Braut wird gebaut werden, so wie die Hure gebaut wird. Beides passiert in diesen Tagen. Und der Punkt, woran sich entscheidet, zu welcher dieser beiden Gruppierungen wir gehören werden, ist nichts anderes als unsere Haltung zu Christus und zu seinem Wort. Das ist der Punkt. Nicht fromme Floskeln, Friede, Friede, Einheit, Liebe. Was nicht die Liebe Gottes ist, lernen wir nur aus dem Wort kennen. Gott ist Liebe und in seiner Liebe beurteilt er und erklärt, dass er diese und jene Dinge hasst. Jesus in Offenbarung, er sagt, er hasst die Lehre der Nikolaiten. Das ist jetzt nicht der Punkt, was die Lehre der Nikolaiten ist. Der Punkt ist, wir haben einen Jesus, der Dinge, die ihn verunehren, hasst. Das ist der Punkt. Ist das dein Jesus, der neben seiner glühenden Liebe für Menschen einen brennenden Hass auf das Böse in seinem Herzen hat? Wenn nicht, bist du schon unter dem humanistischen Spirit und hast einen Fantasie-Jesus, der mit der Bibel nichts zu tun hat. Der Jesus der Bibel hat brennende Liebe und glühenden Hass gleichzeitig in seinem Herzen. Das ist der Jesus der Bibel. Und wenn der nicht dein Jesus ist, dann bist du schon einem Imitat einer frommen Täuschung aufgesessen. Einer frommen Täuschung. Und an vielen Stellen darf man heute nicht mehr von dem Jesus, der Irrlehre hasst und verwirft und der Sünde hasst, an vielen Stellen darf man davon nicht mehr sprechen. Bruder, sei still, wir wollen hier Frieden haben, wir feiern hier Einheit. Du störst die Einheit. Und mein Ziel ist, dir zu zeigen, wie weit das alles fortgeschritten ist und dich dahin zu bringen. Wach auf, mach dich kundig, lerne den Christus der Bibel kennen, lerne die gesunde Lehre kennen und halt dich fern von allem, was nicht der gesunden Lehre entspricht. Und bitte Gott um Gnade, dass du vorbereitet wirst, Verfolgung zu ertragen. Wenn wir wissen, Verfolgung kommt, dann können wir jetzt bitten, Gott, gib mir diese brennende Liebe, dass ich dich mehr liebe als irgendwas anderes, dass ich bereit bin, durch Verfolgung, durch Schmähung, durch Ablehnung, durch Lüge, Intrigen, Gerüchte und all diese Dinge unbeschadet, ohne ein bitteres Herz hindurchzugehen. Gib mir die Gnade. Das ist ein Schatz, den Gott uns anbietet. Aber wir müssen zupacken. Und ganz am Anfang haben wir die Schriftstelle gehört. Markus hat sie gelesen, wo die verführerischen Aktivitäten des Antichristen beschrieben werden. 2. Thessalonicher 2, aber weiter unten. Und dann wird gesagt, welche Gläubigen verführt werden. Die, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Der einzige Schutz vor Verführung, den du findest im Neuen Testament, ist Liebe zur Wahrheit. Und das musst du dir nicht einmal aus den Rippen schneiden, sondern das bietet der Herr dir als Geschenk an. Alles, was du tun musst, sagen, ich will nicht verführt werden, ich brauche dazu Liebe zur Wahrheit. Er bietet sie mir an und ich nehme sie. Ich bin klug, ich nehme Liebe zur Wahrheit an. Und das ist der Schutz vor Verführung. Und dann kann um uns herum sonst was passieren, da kann ein Engel vom Himmel kommen, da können gewaltige Wunder passieren, da können die gewaltigsten Dinge passieren. Wir prüfen es am Wesen Christi und am Wort Christi. Daran prüfen wir es. Und wenn es diesen Test nicht standhält, egal wie viele andere Halleluja schreien und begeistert sind, nicht für uns. Wir halten uns davon fern. Und der Tag wird kommen, wo die Braut sich formiert. Und so wie Jesus am Anfang seines Dienstes erlebt hat, wie der Himmel aufging und der Vater sagte, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das ist mein lieber Sohn, das andere Mal hat er gesagt, an dem habe ich wohlgefallen. Wird der Tag kommen, weil Jesus sagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Da wird eine kleine Herde sein. Die wird so klein sein, dass es der Hure total leicht fällt, sie zu verachten. Zu sagen, schaut doch mal, ihr seid so wenige. Alleine das ist doch der Beweis, dass ihr falsch sein müsst. Vorsichtig. Die Hure ist trunken vom Blut der Heiligen. Und sie hat noch nicht genug getrunken. Sie wird noch mehr trinken. Du wirst es sehen. Aber der Himmel wird sich auftun über dieser kleinen Herde. Und Gott wird eine Kraft und eine Vollmacht und eine Bestätigung und Beglaubigungen vom Himmel geben zur Braut. Dass für die Ungläubigen da draußen es absolut einfach ist, zu erkennen, wer ist Hure und wer ist Braut. Sie sehen die Braut, die verfolgt wird, aber die Christus die Treue hält. Und sie bringt Menschen nicht nur Power, sie bringt Menschen das Erbarmen Gottes und die Liebe Gottes und die Wahrheit Gottes. Und viele, viele, viele werden sehen, das sind die wahren Gläubigen, nicht die in Prunk und Pracht. Die Braut wird sehr reich sein, sehr einflussreich sein, wird großen Einfluss auf die Politik haben, großen Einfluss haben in den Medien. Die Hure wird sehr respektabel sein. Aber sie verfolgt die Braut. Und die Braut wird durch das Siegreich hindurchgehen. Und Gott wird bezeugen, wo die Wahrheit ist. Gott wird zeigen, wo die Wahrheit ist. Das liegt noch ein paar Jahre vor uns. Aber jetzt werden in deinem und meinem Herzen die Weichen gestellt. Jetzt müssen wir aufwachen. Und wenn wir aufgewacht sind, müssen wir Hausaufgaben machen. Gott suchen, das Wort kennenlernen, ihn kennenlernen. Wenn wir die Demut Christi sehen, sind wir nicht mehr irritiert, irgendeinen powervollen Leiter zu sehen, weil wir sagen, wo ist die Demut? Wo ist das Wesen Christi? Und wenn es nicht da ist, ist mir egal, wie lautstark getönt wird und wie viele Leute da rennen und was da für dolle Dinge passieren, das ist mir alles vollkommen egal. Wir gehen dem Lamme nach. Der Weg dem Lamme nach. Das liest heute auch keiner mehr. Schon mal was gehört von Steinberger? Wer kennt Steinberger? Drei. Nicht schlecht. Das ist ein guter Start. Komm, steh mal auf. Hast lang genug gesessen. Herr, nur du bist imstande, diese wunderbare und so notwendige Mischung von Hingabe an Wahrheit und Hingabe an dein Wesen, an deine Demut uns zu geben. Nur du bist imstande, unser Herz zu bewahren, dass wir uns nicht überheben über die, die jetzt das Volk verführen. Du bist imstande, uns in diese Haltung zu bringen, wo wir in Demut die Wahrheit verkündigen und die Wahrheit erklären und sagen, das ist das Wort des Herrn, das ist der Weg Gottes, das ist der Weg der Wahrheit, das ist der wahre Christus und das ist der falsche Christus, das ist der wahre Friede, das ist der falsche Friede, das ist die wahre Einheit, das ist die falsche Einheit, das ist der wahre Heilige Geist und das ist der religiöse Geist. Nur du bist imstande, uns in Demut und Sanftmut und Furchtlosigkeit dahin zu bringen, ein klares Statement für dich zu geben. Nimm unser Herz. Lass uns nüchtern sein. Lass uns die Fakten bedenken. Motiviere uns, durch den Heiligen Geist in die nahe Zukunft zu schauen. Heiliger Geist, Jesus sagt, du würdest uns in alle Wahrheit leiten. Und du würdest uns das Zukünftige offenbaren. Und wie dringend brauchen wir jetzt Offenbarung über das Zukünftige, das nicht in 50 oder 100 Jahren kommen wird, sondern in den nächsten Jahren hier sich breit machen wird. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir dich nicht betrüben und dich nicht dämpfen und auslöschen, sondern uns dir unterstellen. Und lernen von dir in Frieden geleitet zu werden. Und in Liebe die Wahrheit sprechen in unserem Land, auf das viele bewahrt werden vor der Verführung, vor dem Gift der Hure. Tu dein Werk in unseren Herzen und mach uns zu Botschaften deines Reiches und deiner Wahrheit. Hol uns aus allen Verirrungen und Täuschungen heraus. Tu du ein tiefes Werk in uns. Und bewahre das, was wir jetzt hier gehört haben. Und vertiefe es, indem wir selber weiter studieren und lernen und belehrt werden. So segne ich jeden. Ich segne jeden. Dass dein Angesicht über uns leuchtet. Dass wir in deinem Frieden geleitet werden. Danke, mein Gott. Danke. Und danke für die Braut, die in unserem Land hervorkommt, die dich mehr liebt als ihr eigenes Leben und die für dich stehen wird. Und wer dich ehrt, den wirst du ehren. Wer dich ehrt, den wird dein Vater ehren. Danke, Jesus. Danke. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Wenn ihr mögt, dürft ihr euch hinsetzen und wir werden noch eine Zeit haben von Fragen. Wenn ihr ausmachen, ne?
Ja, ausmachen.
Ich glaube, es ist besser. Okay. Ja. Und wer aber sagt, er muss jetzt schnell weg, weil wir sind sowieso